Damit
das
Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel. Licht im Schacht.
Herzlich willkommen zur 10. Folge Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel. Heute haben wir eine Art Jubiläumsfolge, Nummer 10. Wir werden zum ersten Mal zweistellig und ganz spannend, heute auch mit unserem Text passt das ganz gut zusammen. Es geht heute um die 10. Plage der 10 Plagen im Alten Testament, wo Mose, kurz bevor Mose aus Ägypten rauszieht. Ich hoffe natürlich, dass die 10. Plage der 10. Podcast nicht unser letzter Podcast sein wird, sondern dass es dann auch weitergeht. Auf jeden Fall wird heute ein sehr ernstes Thema angeschnitten. Also es geht heute nicht irgendwie Thema Ponyhof und was kannst du irgendwie machen, um dein Leben gut zu gestalten, sondern heute geht es um das Ende des Lebens. Heute geht es ums Sterben, um Tod. Schon harter Tobak, den wir uns heute zu Gemüte führen. Aber mal gleich zu Beginn die Frage an dich, David. Welche Erfahrung hast denn du bisher mit Tod, mit Beerdigung, mit Sterben in deinem Leben gemacht? Gibt es da überhaupt was?
Das sind natürlich meistens eher schwere Erfahrungen, aber ich glaube, es ist auch cool, dass das Thema nicht nur schwer ist. Darum habe ich überlegt und mir sind noch zwei ganz lockere, witzige Geschichten eingefallen, mit denen will ich mal starten. Es wird von alleine ernst genug. Genau, als die Oma meiner Frau gestorben ist, da war ich bei ihr, habe mich dort fertig gemacht für die Beerdigung, habe mich umgezogen und habe dort zum Fenster rausgeguckt, wie man das manchmal so macht. Und da stand witzigerweise die Nachbarin splitterfasernackt auf dem Balkon. Und eine Dreiviertelstunde später oder so saßen wir halt in der Kirche in der ersten Reihe, wie das so ist. Und dann kommen die Leute, um zu kondolieren. Und dann gibt mir halt genau diese Frau die Hand und sagt mein aufrichtiges Beileid. Und ich musste in dem Moment halt so lachen, weil in meinem Kopf war noch dieses Bild von gerade eben. Also es war eine alte Frau, ältere Frau. Aber das war irgendwie eine witzige Gelegenheit und die wird sich bestimmt gefragt haben, warum lacht der Typ jetzt? Wir sind hier auf einer Beerdigung, aber in dem Moment konnte ich nicht anders. Genau, und bei der gleichen Beerdigung, das geht weiter mit witzigen Stories. Wir hatten unseren Sohn nicht mit, der war noch relativ klein und wir haben gedacht, der checkt das bestimmt nicht und hält auch diese Stunde oder so nicht aus. Und meine Eltern haben den dann zu dem Ort gebracht, wo wir dieses Trauercafé hatten. Und es war gerade irgendwie noch ziemlich ruhig in dem Saal, irgendwie war es so eine sehr angespannte Stimmung. Und der Jonathan kommt dort halt rein und fragt übelst laut, und habt ihr sie verbuddelt? Und das war auch so der Moment, der hat ein bisschen das Eis gebrochen. Mir war das unglaublich peinlich. Ja. Aber gleichzeitig war es auch irgendwie cool, weil danach haben die Leute angefangen, sich zu unterhalten. Und es war irgendwie dann nicht mehr so eine gedrückte Stimmung.
Ja, also das merke ich auch generell, also bei meinen Erfahrungen, wenn ich mal überlege, ich habe ja sowohl christliche Beerdigungen erlebt als auch nicht christliche und man merkt schon, dass man da auch eine grundsätzlich andere Stimmung so wahrnimmt.
Ja.
Also als meine Oma gestorben ist und beerdigt wurde, das war eine viel positivere Stimmung, weil man irgendwo diese Hoffnung hatte, die werden wir wiedersehen.
Ja.
Und ich finde, das macht was mit so einer Gesellschaft, mit denen, die dann dort, natürlich wird trotzdem geweint und es ist trotzdem ein Riesenverlust. Klar. Aber gefühlt ist es eben nicht der Verlust für immer, sondern ein Verlust auf Zeit. Gleichzeitig war ich bei der Beerdigung von meiner Frau, ihrer Oma, die mit christlichem Glauben gar nichts so am Hut hatten. Und das war alles mega gedrückt. Und vor allem auch das, was der Trauerredner dann so zu erzählen hat, fand ich sehr trostlos. Also da dann dort vorne fabulieren von das letzte Blatt ist gefallen, der Fluss, er fließt. Ich habe innerlich gedacht, na, wohin fließt er denn jetzt? Wohin? Was ist denn jetzt mit dem Baum, wo das letzte Blatt gefallen ist?
Ja.
Also es war irgendwie so endgültig und so trostlos. Und da habe ich dann schon gedacht, selbst my worst case, all das, was wir Christen glauben, würde nicht stimmen, so wäre das schon alleine ein Trost bis dahin.
Ja, weil man anders durchs Leben geht.
Weil man irgendwie völlig anders durchs Leben geht, weil man ganz anders mit dem Thema Tod und Sterben irgendwie umgehen kann. Und ich habe auch generell den Eindruck, dass das heutzutage ja immer mehr verdrängt wird so, dass man, früher war das noch normal, da wurde zu Hause gestorben und dann lag oftmals die Person, die Oma oder wer auch immer da gestorben wurde, wurde noch ein paar Tage aufgebahrt im Zimmer. Ja. Man hat Totenwache gehalten, also man hatte eine ganz andere Begegnung. Jetzt erlebt man ja oftmals erst als Erwachsener so die erste Beerdigung, wo man selbst dabei ist. Also ich finde, da hat man schon das Thema Tod auch sehr aus dem Leben hinausgedrängt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das stimmt, und verdrängen lässt sich halt dann doch nicht. Und dann holt es dann halt vielleicht irgendwie sehr unsanft ein, wenn man vorher immer verdrängt.
Ja.
Aber ich kann das bestätigen, was du sagst. Also ich war auch schon auf ein, zwei Beerdigungen von Menschen, die viel zu jung gestorben sind. Also nicht mit 89 altersbedingt, sondern mitten im Leben, die auch Kinder und so zurückgelassen haben. Und trotzdem, das waren beides Christen, die ich jetzt vor Augen habe, das war so voller Hoffnung. Also klar, bei aller Trauer und wenn man sieht, wie eine Mama mit Kindern am Grab steht und ihren Papa verabschieden, das tut so weh, das allein zu sehen. Aber gleichzeitig, wenn man dann in dem Gottesdienst irgendwie Lieder singt, wie die Ewigkeit ist mein Zuhause und man weiß, da kommt noch was und es ist eine große Hoffnung da. Oder wenn Menschen mit einer schlimmen Krankheit sterben und man liest Offenbarung 21 und weiß jetzt, der hat jetzt keine Schmerzen mehr, das ist trotzdem so viel Hoffnung und da bin ich so dankbar für das, was wir glauben.
Ja.
Würdest du lieber wissen, wie man stirbt oder wann?
Also wie ich sterbe oder ja, wann ich
genau,
sterbe?
Genau. Ja, also du erfährst nur eins von beiden.
Ja, aber dann würde ich wahrscheinlich sagen, eher wann, oder? Also weil wie nützt dir ja gar nichts. Es kann ja sein, dass ich mit 99 oder so und dann machst du dir die ganze Zeit eine Waffel, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel jetzt denkst, wenn du weißt, ich werde beim Autounfall sterben, dann überlege ich, bis das passiert ist, oh nee, ist es vielleicht diesmal oder ich nehme gar kein Auto mehr und fahre mit dem Fahrrad oder so. Keine Ahnung, das bringt dir ja nie viel Punkte. Also du kannst da ja nichts verändern, während wenn du weißt, ich habe jetzt noch 5 Jahre oder ich habe noch 25 Jahre oder ich habe noch 34 Jahre, das ließe sich ja trotzdem irgendwie zumindest bis nah an das Datum ran noch relativ locker leben.
Vom Gefühl oder man her. Macht sich halt übelst verrückt, weil man immer weiß, wann es kommt. Und du könntest ja zum Beispiel...
Nee, aber dann wüsste ich ja, wann ich... Also dann weiß ich ja, wann es kommt, dann muss ich mich ja vorher nicht verrückt machen. Dann kann ich sagen, ey, da kann ich mal was Gefährliches heute machen, okay. Weil passiert das ja heute eh noch nicht. Ich sterbe ja nicht. Ja. Okay. Vielleicht lebe ich ja dann auch risikobereiter
bis
zu diesem Datum.
Aber du könntest auch was ganz Konkretes erfahren, wie ich verschluck mich einem Werthers Original und dann isst du das einfach nicht mehr. Ja. Das wäre ja auch hilfreich.
Und dann schmuggelt es mir irgendjemand, was weiß ich, in irgendeinem Kuchen, irgendeiner Geburtstagstorte rein und dann später wirst du, oh nein, da war ein Werthers Original drin.
Ja, das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, ich würde auch eher sagen, wann. Weil gerade du erfährst, man stirbt im Bett und geht jeden Abend irgendwie mit Zeuge ins Bett.
Versucht im Stehen zu schlafen.
Diese Nacht. Ja. Also darum würde ich auch sagen, lieber wissen, wann. Und ich denke auch, dass man manche Sachen bewusster leben würde, wenn man weiß, wann. Also vielleicht da anschließend gleich noch eine Frage. Angenommen, du wüsstest, du stirbst und es ist nicht mehr lang hin, was würdest du vielleicht anders machen? Was wären Sachen, die du unbedingt noch erleben willst? Und ja.
Meine Bucketlist sozusagen.
So kann man es auch sagen, Neudeutsch.
Ich finde, dass die Bucketlist sich ja im Laufe der Zeit immer so ein bisschen verändert. Also dass ich dachte, dass ich irgendwie als Jugendlicher so sterbe, aber als Jugendlicher hat man sich dann schon gewünscht, naja, bevor du stirbst, müsstest du zumindest eine feste Freundin haben. Und wenn du dann eine feste Freundin hast, wünschst du dir, naja, bevor du stirbst, wäre es schon cool, die zu heiraten und Kinder zu haben. Und dann denkst du irgendwie, naja, bevor du stirbst, wäre es eigentlich auch cool, ein eigenes Haus zu haben, was eigenes zu haben, diesen oder jenen Urlaub zu machen. So jetzt, wo man Kinder hat, denkt man, naja, bevor du stirbst, wäre es schon cool zu erleben, wie die auch erwachsen werden, wie die jemanden kennenlernen, wie die Familie gründen. Also ich glaube, diese Bucketlist, ich habe die nicht so herkömmlich, wie sie es andere haben, die sagen, ich will unbedingt noch New York gesehen haben oder ich will zum Mond geflogen sein, keine Ahnung. Ja. So habe ich sie nie.
So noch nicht ein was Konkretes, wo du jetzt sagst, das will ich unbedingt mal machen.
Nee, also ich habe eigentlich in dem Sinne eigentlich alles gemacht, wo ich sage, da hängt jetzt mein Herz vielleicht dran hängen oder ich würde überlegen, das würde ich schon gern gemacht haben. Das hat schon mehr oder weniger mit Familie zu tun und vieles davon ist auch schon passiert. Und jetzt, wie gesagt, sind das eher so Dinge, die sich gerade so weiterentwickeln. Erleben, wie die Kinder erwachsen werden, erleben, wie die heiraten, wie die Kinder kriegen, Familie gründen. Also man schiebt so ein bisschen hinaus. Also da bin ich gar nicht der so eine Bucketlist hat.
Aber das heißt ja auch, du bist ein sehr zufriedener Mensch. Also wenn du nicht in diesem, ich brauche das oder das will ich unbedingt noch, wenn du das nicht hast, heißt ja irgendwie auch, dass du mit dem, was du hast, sehr zufrieden bist.
Na, ist doch so. Hast du meine Frau mal gesehen? Kennst du meine Kinder?
Ja,
weißt du, was ich für Auto fahre? Ich
wohne
in einem wunderschönen Bauerngut. Es ist alles hier wirklich geil. Also ich glaube, es ist halt auch ein Unterschied. So Bucketlist-mäßig stelle ich mir die Frage, ob das auch was mit dem Glauben zu tun hat, ob man die hat oder ob man die nicht hat. Also wenn ich aus meinem christlichen Glauben heraus sage, ich glaube nicht an ein Ende, sondern ich glaube an Ewigkeit, dann muss ich auch hier nie alles erlebt haben, weil ich weiß, das Beste, was es gibt, kommt noch und das werde ich nie verpassen und dort werde ich alles erleben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das damit was zu tun hat. Keine Ahnung. Hast du so Punkte?
Na, nach dem, was du jetzt gesagt hast, kann ich nicht
mehr sagen. Nee, du Heide. Sag mal ein paar Punkte, die du jetzt gerne noch erleben würdest.
Also ich würde grundsätzlich, das muss ich jetzt ja sagen, dir zustimmen, dass die wesentlichen Punkte super sind, aber es gäbe so ein paar kleine Sachen, die ich schon gern machen würde. Keine Ahnung, ich habe schon seit Jahren gesagt, ich würde gerne mal auf die Zugspitze wandern. Also wenn ich jetzt wüsste, ich sterbe in einem Monat, keine Ahnung, ob ich das wirklich noch machen würde. Aber das wären einfach Sachen, die ich in meinem Leben gerne noch erleben würde. Und da gäbe es schon so ein paar Reiseziele. Ich will gerne mal nach Vietnam und so. Also, aber das ist alles jetzt nicht übelst wichtig. Wenn ich das in meinem Leben nie erlebe, wäre ich nicht todtraurig. Ich glaube, wenn ich jetzt wüsste, ich sterbe in einem Monat, würde ich mir eher überlegen, was mache ich nicht mehr. Also ich glaube, dass ich heute meine Zeit mit Sachen fülle, die, was ich nicht machen würde, wenn ich wüsste, es geht bald zu Ende.
Also dass du anfängst, nochmal ganz anders bewusster zu leben und zu sagen, ey, ich habe nur noch diesen Zeitraum und den muss ich jetzt bewusst nutzen, was man eben möglicherweise nicht macht, wenn man sagt, ich habe noch 80 Jahre vor mir. Ey, wenn ich jetzt 3 Stunden auf TikTok rumhänge, scheißegal.
Also nicht so viel Zeit verschwenden, lieber in die wichtigen Beziehungen investieren, sich nochmal mit Freunden treffen, die einem wichtig sind, auch wenn sie weit weg wohnen oder so, wo man im Alltag vielleicht gar keine Zeit hat. Und zu sagen, dafür nehme ich mir dann bewusst Zeit und lasse andere Sachen.
Ja.
Okay. Also ich wüsste, ich sterbe in 2 Wochen, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr auf Arbeit gehen. Hätte dadurch schon mal mehr Zeit.
Hallo, wann wollen wir uns dann treffen? Du gehst dann davon aus,
dass ich kann noch einen Podcast aufnehmen. Dann die letzte
dann
Folge.
Die 11. Folge gibt es da noch. Nein, also wir gehen fest davon aus, dass wir nicht in den nächsten 2 Wochen sterben. Aber
Wobei,
Fakt ist, und das zeigt ja der Text heute, und da kommen wir schon langsam zum Inhaltlichen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir meinen immer viel unter Kontrolle zu haben. Aber wie es dann wirklich ist und wie es ausgeht und wie es weitergeht, so hundertprozentig haben wir das nicht in unseren Händen.
Na, und ich spoiler schon mal was vom Text, da geht es ja heute um die Tod der Erstgeburt und wir haben vorhin kurz festgestellt, dass wir beide die Erstgeborenen sind. Also vielleicht ist die 10. Folge doch die letzte.
Gut, Freunde, an dieser Stelle, wir verabschieden uns. Wir wünschen euch ein gutes Leben. Wir hoffen, dass ihr für euch persönlich eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen habt, falls es uns in Folge 11 nicht mehr geben sollte.
So, Quatsch jetzt. Jetzt fangen wir mal an. Ich bete noch und dann lesen wir den Bibeltext. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir ja in dein Wort schauen können. Danke, dass ja, wir auch dort über so ernsthafte Themen wie Sterben und Tod nachdenken können. Aber danke, dass es bei dir kein endgültiges Thema ist, dass du uns Hoffnung gibst. Und ich bete, dass wir jetzt ja von dieser Hoffnung lesen können und von dem, was du getan hast und dass das in unsere Herzen kommt. Wir legen dir die Zeit hin. Amen. Genau, der Bibeltext steht heute in 2. Mose 12 und beginnt mit dem Vers 29. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeborenen in Ägyptenland vom ersten Sohn des Pharaos an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle in Ägypten. Und es war ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem es keinen Toten gab. Und da ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach, macht euch auf und zieht weg. Aus meinem Volk, ihr und die Israeliten, geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit euch Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und bittet auch um den Segen für mich. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Land, denn sie sprachen, wir sind alle des Todes. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war, ihre Backschüsseln in ihren Mänteln gewickelt, auf ihren Schultern. Und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den Ägyptern silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfähig waren, und so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute. Also zogen die Israeliten aus Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Und sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitgebracht hatten, ungesäuerte Brote, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zubereitet hatten. Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, sind 430 Jahre. Als diese um waren, an eben diesem Tag zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zur Ehre wachen, sie und ihre Nachkommen.
Dankeschön. Ich bin gleich tatsächlich bei diesem Thema Erstgeburt hängen geblieben. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen, du hast ja schon mal angeteasert, wir sind Erstgeborene. Und ich habe mich gefragt, warum ist das diese Erstgeburt, die hier sterben muss? Und habe mich da ein bisschen reingelesen. Und nun denken wir heute oftmals an aus unserer individuellen, neuzeitlichen Sicht und gucken so einen Text an und sagen, ja gut, zum Glück der zweite Bruder, der hat überlebt, ne, oder die Schwester hat überlebt, aber der Erstgeborene stirbt. Und nun muss man wissen, dass damals sozusagen in antiker Vorstellung die Haupterben, sozusagen die den elterlichen Betrieb fortsetzen sollten, zentrale Hoffnungsträger waren. Also es war nicht so, dass der Vater irgendwann gekommen ist und sagt, ja, ich habe jetzt 5 Kinder und Kind 1 bekommt das, Kind 2 bekommt das, Kind 3 das und alles ungefähr gleich, ne? Wo man ja heute sehr viel Wert oftmals darauf legt, wenn es zum Erben kommt. Das war damals nicht so, sondern im Grunde war die Erstgeburt, der Erstgeborene, der hat eigentlich alles bekommen. Also er hat nicht nur fast alles an Besitz bekommen, der hat auch den Segen bekommen des Vaters. Und es gab so diese Vorstellung, dass letztlich der Erstgeborene die Zukunft der eigenen Sippe war. Also ich lebe weiter durch meinen Sohn und er lebt weiter durch seinen Sohn. Und so ging das immer weiter. Also im Prinzip Ewigkeit durch meine Kinder, wenn man so will.
Okay.
Ich lebe mein Nachkommen weiter. Und jetzt wird diese Zukunft zunichte gemacht. In jedem Haus, in jeder Familie stirbt jemand. In jeder Familie gibt es einen Erstgeborenen in irgendeiner Form und es kommt zum Ende. Und diesen Tod kann niemand entkommen hier in unserem Text. Hier heißt es ja auch vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß. Also geht es um den eigenen Sohn des Pharao, den er schon ausgebildet hat, zubereitet hat, dass er dann mal seine Nachfolge übernimmt. Bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis. Und ich habe so gedacht, ja, das hat sich auch bis heute nicht geändert. Also der Tod macht vor Geld keinen Halt, also der ist unbestechlich, ja. So heißt es ja. Also egal, ob ich hier Präsident bin, ob ich König bin oder ob ich bettelarm bin, irgendwann steht er vor der Tür. Und das zeigt dieser Text für mich. Also dass es am Ende ein Leben an Gott vorbei keine Zukunft hat, sondern am Ende der Tod drüber steht. Und das wird ja auch kein Atheist irgendwie bestreiten. Ne? Ja. Auch jemand, der jetzt nie an Gott glaubt, der sagt, naja, das kann ich nie umgehen. Es gibt zwar aktuell so einen Hype um Longevity, also dass man schon versucht, so lange wie möglich zu leben, indem man ganz bewusst sein Leben gestaltet, Sport macht und so weiter und dies und jenes, irgendwie Kontrolle bis zum letzten Atemzug zu haben. Aber Fakt ist eben auch, das Ende kann ich nicht aufhalten. Und jetzt komme ich zu meinen Gedanken, weil jetzt kommt so ein neutestamentlicher Gedanke rein, der im Prinzip schon hier in der Geschichte auftaucht, nämlich die Israeliten überleben. Sie streichen, das kommt in den Versen davor, sie streichen ihre Türpfosten mit Blut ein von einem fehlerlosen Lamm und an den Türen, sozusagen die mit Blut eingestrichen ist, an den Türen geht der Todesengel vorbei und dort gibt es kein Tod. Und für mich ist das schon so ein neutestamentliches Bild. In Römer 6, Vers 23, da heißt es mal, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus. Oder es ist auch mal so ein junger Mann zu Jesus gekommen, der hat gefragt, ey Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Also der stellt die konkrete Frage, wie kann ich etwas erben, was über mein Leben hier auf Erden hinausgeht. Oder in Galater 4, Vers 7 heißt es, du bist kein Sklave mehr, sondern Sohn und damit Erbe. Wir Christen glauben ja daran, dass wir durch Gott Kinder Gottes werden und damit auch Erben Gottes und damit auch Erben von Ewigkeit. Dieser Dualismus steckt eigentlich hier genau in diesem Text. Also die Ägypter, die ohne Gott an Gott vorbeileben und ihre Zukunft letztlich verlieren, also eigentlich keine Zukunft haben, weil ihr Erstgeborener stirbt. Und die Israeliten, die ihre Türen mit dem Blut eines Lammes bestreichen und dem Tod entkommen. Und das ist ja schon so eine Abschattung, wenn man so will, auf das Neue Testament und was Jesus mit seinem Tod am Kreuz und mit seinem Blut für uns heute erwirkt hat. Ja. Dass wenn wir uns auf seine Seite stellen, der Tod auch für uns allenfalls ein Adressenwechsel ist.
Ja.
Ich bin fest davon überzeugt, meine Oma hat lediglich bei ihrem Tod die Adresse gewechselt. Nicht mehr Chemnitzer Straße 58, sondern eben jetzt, keine Ahnung, Himmelspforte 5-3 oder.
Naja. Man sagt doch auch, der Sarg ist die Umzugskiste der Christen.
Genau. Aber das war so der Punkt, wo ich hängen geblieben bin. Es gibt keine Zukunft ohne Gott oder an Gott vorbei. Also es ist eine harte Wahrheit, aber die kommt von der ersten Seite bis zur letzten Seite in der Bibel immer wieder vor. Und der müssen wir uns halt irgendwo stellen.
Sehr gut, vielen Dank. Ich bin tatsächlich auch gleich am Anfang bei diesem Vers hängen geblieben, bei dem, was du vorhin auch schon zitiert hast. Dieses, es sterben die Menschen vom Pharao, also vom Sohn des Pharaos bis zum Kind des Gefängnisinsassen. Also egal wie reich, egal welche Stellung, egal welche Menschen das waren, der Tod lässt sich nicht vermeiden. Und auch so finde ich auch so eine Botschaft an uns. Also ich finde, der Text sagt mir, du stirbst. Also das ist unumgänglich. Aber es ist spannend, wie die Menschheit sich dagegen schon immer gewehrt hat. Also ich habe mich da jetzt ein bisschen reingelesen und fand es super interessant. Das älteste Werk der Menschheitsgeschichte, was jemals gefunden wurde, ist der Gilgamesch-Epos, 2700 vor Christus in Mesopotamien aufgeschrieben. Und da geht es um so einen Typ. Und es geht am Ende genau darum, er hat einen guten Freund, also das Werk ist natürlich viel größer, aber der entscheidende Ausschnitt, den sein guter Freund stirbt und er tut alles dafür, das ewige Leben zu suchen, wie er auch seinen Freund wieder zurückholen kann und merkt aber, das geht nicht und merkt, hier scheitere ich, hier komme ich an meine Grenzen. Und das finde ich spannend. Das ist das älteste Werk der Menschheitsgeschichte, was aufgeschrieben wurde. Und es geht um dieses Scheitern, dass dort Menschlichkeit begrenzt ist. Oder in China ist ja die Qin-Dynastie sehr bekannt. Das war ja der erste chinesische Kaiser. Und das ist auch voll spannend.
Geschichtlich bist du ja ganz im Game drin.
Wusste ich auch nicht bis vorgestern. Das war 300 vor Christus, erster Kaiser Chinas. Und der hat sich dann umgenannt, als er Kaiser geworden ist. Und dieses, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Qin Shi Huang Di heißt der erhabene Gotteskaiser. Also ja. In seiner Umbenennung hat er sich auch zum Gott gemacht, was ja auch der Pharao von sich behaupten würde, dass er Gott ist. Er hat auch unglaublich viel bewegt. Er hat China vereint, er hat sowas gemacht wie Maßeinheiten für so ein riesiges Reich vereint, weil er gesagt hat, wir brauchen Einheit. Chinesische Mauer ist größtenteils durch sein Wirken so gebaut worden, wie sie gebaut ist. Und in all dem Erfolg hat er gemerkt, das, was mir fehlt, ich habe alles an Geld, ich habe alles an Macht, aber irgendwann kommt der Tod. Und dann hat er alles dafür getan, Unsterblichkeit zu suchen. Er hat 1000 Männer losgeschickt durch ganz China und durch die ganze Welt, das Elixier der Unsterblichkeit zu suchen. Also das, ja. Er war davon überzeugt, das gibt's wirklich. Und gleichzeitig hat er währenddessen aber 700.000 Menschen beauftragt, sein Grab zu bauen. Und das ist ja dieses übelst bekannte Grab mit dieser Terrakotta-Armee, wo er dann auch wirklich begraben wurde. Also er hat gehofft, es zu finden, aber hat gleichzeitig schon geahnt, könnte Rotz werden. Ja. Und die Ironie des Schicksals ist, dass er bei dieser Suche nach dem Elixier des Lebens am Ende stirbt. Also der alles erreicht hat, so weltlich betrachtet, der stirbt bei dem Versuch, ewig zu leben. Und es gibt Gerüchte, also das ist, weiß man nicht, ob es stimmt, dass er quasi das dachte, das ist das Elixier und hat es getrunken und der Quecksilberanteil war aber viel zu hoch und er ist an diesem Elixier des ewigen Lebens gestorben. Und es geht ja weiter mit dem Stein der Weisen oder so, da gibt es ganz viele Geschichten dazu, dass es ein Elixier gibt, was unsterblich macht und so, bis in die Moderne hinein, dass Menschen sich einfrieren lassen und solche Geschichten. Ich habe das jetzt mal gelesen, das kostet so ungefähr 250.000 und das machen viele reiche Menschen, die sagen, naja, vielleicht gibt es irgendwann den Stand der Forschung, dass die uns wieder auftauen und dann geht's weiter.
Aber das heißt, ich muss im Leben entscheiden, also das habe ich mich immer gefragt, ich beende selber in dem Moment mein Leben. Ja. Weil du kannst ja wahrscheinlich keinen Toten mehr einfrieren,
das
oder?
Das weiß ich nicht. So tief habe ich mich da nicht reingelesen. Siehst
du, die erste Frage hatte ich aus dem Konzept gebracht.
Aber es steht ja dahinter dieser Wunsch, es soll nicht zu Ende sein. Und gerade auch dort wieder von reichen Menschen, die sagen, im Leben hatte ich alles, aber jetzt merke ich, das bringt mir gar nichts. Ich sterbe trotzdem. Ja. Und es gibt auch noch eine günstige Variante, habe ich gelesen, für nur 70.000 Euro. Nee, kann man nur sein Gehirn einfrieren lassen. Ach so. In der Hoffnung, dass man das dann in einen gesunden, geklonten Menschen reinsetzen kann.
Oder halt auf so einen Ort Staubsauger-Roboter. Wo dann oben irgendwie dein Kopf da ist und fährst du so rum und ich bin's übrigens.
Es gibt auch direkt da ganz viel Forschung, die versucht, so die ganze Erinnerung und alles, was Persönlichkeit ausmacht vom Gehirn, dass man das digitalisieren kann und wieder in den Menschen laden. Also, dass du trotzdem dadurch unsterblich wirst und man dein Wesen in jemanden hineinladen könnte. Ja. Und da werden Milliarden in die Forschung gesteckt, weil Menschen nicht akzeptieren wollen, dass das Leben endet. Und die Bibel ist da ganz klar und sagt, doch. Also gerade im Psalm 90, Vers 12 steht, bedenke, dass wir sterben werden, auf dass wir klug werden. Ja. Also die Bibel sagt, gerade mit diesem Blick auf das Ende, gerade wenn wir das wissen und das damit auch bewusst leben, werden wir klug sein und werden eine gute Entscheidung treffen und vielleicht auch Unwesentliches in unserem Leben lassen. Ich finde es manchmal krass, wie dann in der Zeitung steht, überraschend im Alter von 89 Jahren von uns gegangen. Ja. Es ist halt nicht überraschend. Es gehört halt einfach dazu. Und ich denke, wir sollten das irgendwie vor Augen haben. Und Jesus sagt da so klar, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und sagt, wer stirbt und an mich glaubt, der wird halt trotzdem leben. Und das ist so radikal anders. Also wir sollen nicht den Tod meiden oder fürchten, sondern für uns ist es eben nur so ein Schritt zum ewigen Leben.
Ja, das ist ja auch bis heute im Prinzip ein riesen Millionen- oder Milliardengeschäft sogar. Also dieses ganze Longevity, wenn man das so will, da werden Supplements entwickelt und Biohacking und du brauchst diese Creme oder du musst das machen und dann kannst du es irgendwie unter Kontrolle behalten. Und ich habe so gedacht, Longevity denkt, ich optimiere mein Leben, um so lange wie möglich Kontrolle zu haben. Und dieser Text, der vor uns liegt, der zeigt uns eigentlich, du hast dein Leben nicht unter Kontrolle. Es kann sich schlagartig ändern. Und das ist ja auch die Erfahrung, die schon viele Millionen Menschen hier auf dieser Welt gemacht haben.
Ja.
Gut, wenn dein Umfeld bisher davon verschont geblieben ist und du vielleicht da nicht so was Krasses erlebt hast, wo im Leben eines anderen sich was schlagartig geändert hat oder du selber oder deine Familie nicht betroffen sind, aber in dem Moment, wo der Tod real wird, keine Ahnung, aufgrund einer eigenen Diagnose oder wenn eben jemand im Umfeld irgendwie stirbt, gestorben ist, dann tragen plötzlich eben oberflächliche Dinge auch nicht mehr. Die tragen irgendwie nicht mehr, die bringen irgendwie nichts mehr. Alles, was mir eine Woche vorher vielleicht noch total wertvoll und wichtig war und ich dachte, das ist es, merke ich plötzlich, das ist angesichts des Todes eigentlich nichts mehr wert. Mein zweiter Punkt, der ist diesmal ein bisschen kürzer, bin ich mir auch ein kleines bisschen unsicher, können wir gerne ins Gespräch kommen, war der Vers 38, da heißt es nämlich, und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk. Also es sind nicht nur die Israeliten ausgezogen, sondern hier im Text heißt es, es sind Fremde mitgezogen. Also möglicherweise Ägypter oder andere Völker, die dort gelebt haben in diesem Reich, die für sich die Entscheidung getroffen haben. Bisher fand ich den Pharao ganz geil und der war mein Gott. Aber ich merke irgendwie bei diesen 9 Plagen davor und jetzt auch mit dieser 10. Plage, wenn es um Leben und Tod geht, dann bringt mir diese alten Götter nichts, sondern ich will mit diesem Volk gehen, deren Gott sich als so stark und mächtig erwiesen hat. Und die ziehen damit aus. Und ich habe das so gedacht, das ist schon so ein kleiner neutestamentlicher Move oder eine kleine Abschattung schon vom Neuen Testament auch wieder, dass eben nicht durch also alle Juden nur dürfen ausziehen, sondern alle, die sich klar auf die Seite dieses Gottes stellen.
Ja.
Also es kommt ja im Neuen Testament dann viel heftiger. Ne? Wir haben über Paulus schon geredet hier im Podcast, der als der Heidenmissionar bekanntester Heidenapostel, ja, der bewusst zu den Leuten außerhalb des bisherigen Volk Gottes gegangen ist. Aber es taucht eben hier schon auf. Und das ist mir vorher noch nie aufgefallen, dass auch schon bei dem Auszug aus Ägypten es Leute offensichtlich gab, die gesagt haben, ich stelle mich ganz klar auf die Seite dieses neuen Gottes. Oder dieses Gottes, den ich bisher nicht kannte, aber den ich hier erlebt habe, dessen Macht ich hier erlebt habe und ich will da mitgehen.
Ja, schon so ein Vorgeschmack irgendwie aufs Neue Testament.
Ja, genau.
Und trotzdem merkt man auch gleichzeitig, das ist noch nicht das Gleiche. Also es gibt ja dann auch im Alten Testament so die Judengenossen werden die genannt, die sind nicht so richtig Juden von Abstammung, gehören aber ein bisschen dazu, die dürfen an vielen teilnehmen und es gibt ja auch ganz viele Gebote, wie man auch mit den Ausländern oder den Menschen aus anderen Völkern umgeht und da waren die Juden eine Ausnahme zu der Zeit, dass man die wertschätzt und dass man guckt, dass es denen gut geht, aber sie dürfen halt trotzdem nicht bei allen dabei sein. Also kurz darauf kommt das Passahfest. Und da steht zum Beispiel, die Ausländer dürfen nicht mitfeiern. Das ist nur für euch von Geburt Juden bestimmt. Und ich glaube, dass so richtig diese Auflösung, dass alle dazugehören können, passiert
halt. Die kommt halt erst genau nach Jesus.
Ja, aber es stimmt, ein Vorgeschmack. Ja, mein zweiter Punkt ist hoffentlich auch ein bisschen kürzer als mein erster. Ich habe einen kleinen Geschichtsexkurs gemacht, sorry. Ich finde es spannend, es wird ja hier an mehreren Stellen, Vers 34 und 33 zum Beispiel gesagt, der Aufbruch war ganz schnell, sie konnten nicht mal ihren Teig säuern, sie konnten nicht mal alles mitnehmen, was sie wollten. Und ich habe mich so gefragt, wo haben wir den Mut zum Aufbruch? Also die Israeliten hatten, ich weiß nicht, ob sie eine Wahl hatten, das sieht man nicht so richtig aus dem Text. Also sind auch Juden dort geblieben, keine Ahnung, die lieber weiter dort bleiben wollten, als sich auf diese abenteuerliche Reise zu begeben. Jedenfalls gibt es später Israeliten, die sagen, wir wären lieber in Ägypten geblieben, als jetzt hier so durch die Wüste zu rennen und manchmal nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, wir sind heute auch manchmal in Sachen gefangen, also nicht so wie die Juden, sondern eher übertragen, vielleicht in Gewohnheiten, die nicht gut sind oder in Gruppenzwang, in Beziehungen, die einfach schlecht sind oder in irgendwelchem Druck. Und ich denke, bei uns ist auch manchmal ein bisschen die Frage, wie es auch für die Israeliten war, diese Wahl zwischen Freiheit oder Sicherheit. Und ich bin zum Beispiel so ein übster Sicherheitstyp. Ich liebe es, wenn ich genau weiß, wie Sachen sind. Ich glaube, ich verzichte oft auf Freiheit oder auf Erfahrung, die ich machen könnte, weil ich lieber das Beständige und Sichere wähle. Aber manchmal geht mir dadurch, glaube ich, was durch die Lappen, wo ich Gott erleben könnte, wo ich coole Begegnungen haben könnte. Und ich denke, das ist so eine Frage, die uns der Text auch ein Stück stellt. Sind wir bereit, manchmal dieses Gewohnte zu verlassen? Manchmal ist es vielleicht gar nichts Schlechtes, das Gewohnte, und es geht einfach nur um ein Abenteuer oder so. Aber manchmal sind es, glaube ich, schon noch negative Sachen. Also wo wir in schlechten Angewohnheiten drin hängen und aber nicht schaffen, diesen Schritt zu gehen da raus. Keine Ahnung, wo uns falsche Freunde immer wieder dazu bringen, dass wir eigentlich Sachen machen, die wir nicht wollen. Haben wir diesen Mut zu sagen, ich gehe bewusst diesen Schritt und sage, hey, ich will mit euch die Zeit nicht mehr verbringen, weil es schadet mir. Ich mache immer wieder Sachen, die ich eigentlich nicht will. Oder hängen wir so sehr an der Sicherheit, die kenne ich wenigstens, dass wir nicht den Schritt in die Freiheit gehen. Und ich denke, das ist bei anderen Sachen auch, bei Angewohnheiten. Wenn man jeden Tag 3 Stunden am Handy hängt oder so, haben wir den Mut, da wirklich was zu ändern? Oder ist diese Angewohnheit, diese Sicherheit so schön, dass wir lieber was machen, von dem wir wissen, es schadet uns eigentlich? Also das ist so mein zweiter Punkt. Sind wir bereit, Schritte zu gehen? Und ich glaube, der Text zeigt auch, dass wir nicht auf diesen perfekten Zeitpunkt warten dürfen. Also dieser Teig war noch nicht fertig und sie sind trotzdem gestartet. Und ich glaube, wenn wir sagen, ich warte, bis die perfekte Gelegenheit kommt, den nächsten Schritt zu gehen, dann werden wir nie Schritte gehen, sondern der Text fordert uns heraus, geh los im Vertrauen, auch wenn du nicht genau weißt, wo es hingeht.
Du musst halt einsteigen, wenn der Zug hält, sozusagen.
Quasi, ja.
Manchmal ist es nicht dein Zeitplan vielleicht, aber genau der Richtige. Ja, kommen wir zu den Nuggets, würde ich sagen.
Genau.
Also, ich fange gleich mal an. Mein Nugget für euch, liebe Zuhörer, ist 400 Jahre lang waren die Israeliten bestimmt von fremden Mächten, die ihnen gesagt haben, das habt ihr zu tun, das habt ihr zu lassen, so habt ihr zu leben. Die wurden gequält von diesen Mächten. Sie wurden praktisch versklavt, also waren versklavt. Sie mussten arbeiten, sie mussten das tun, was andere von ihnen wollten. Und an diesem Tag, so heißt es im Vers 41, an diesem Tag wagten sie den Schritt in die Freiheit. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus auch heute für unser Leben Freiheit und Zukunft bereithält. Und ich will dir ganz bewusst mal die Frage stellen, was hält dich heute zurück, dich klar auf die Seite Jesu zu stellen? Und dann wag diesen Schritt auf ihn zu. Und dann darf es möglicherweise auch für dich heißen, eben an diesem Tag hast du verlassen, was dich quält, was dein Leben runterzieht oder was dich irgendwie ungesund antreibt. Weil ich auch heute noch davon überzeugt oder gerade heute überzeugt bin, dass Gott einen guten Weg für uns hat, eine gute Zukunft bereithält, wenn wir den Mut haben, das zu verlassen, was mich bisher von ihm fernhält. Wenn wir den Mut haben, das zu verlassen, was mich daran hindert, mich klar auf seine Seite zu stellen.
Cool, vielen Dank. Genau, mein Nugget, es ist vielleicht ein bisschen platt, die Frage, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du sterben wirst? Ich glaube, dass in dieser Frage ganz viel Weisheit steckt. Das sagt ja auch schon der Psalm. Dort steht, denk drüber nach, dass du sterben wirst. Das wird dich klug machen. Es gibt ja im Beratungskontext, habe ich gelesen, so diese Frage, was willst du, was mal auf deiner Beerdigung gesagt wird oder was willst du, dass mal auf deinem Grabstein steht? Weil es ist am Ende so diese Frage, was ist das Wesentliche in deinem Leben, was hat Priorität? Und ich glaube, diese Frage stellt man sich besonders mit dem Blick auf den Tod. Darum, denk mal drüber nach, dass du sterben wirst.
Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Licht im Schacht.